Also wollen wir diskutieren über Sarrazin und den öffentlichen Streit und Integration und eine angemessene nationale Bevölkerungspolitik. Würden wir so vorgehen, ich habe einen Zettel verteilen lassen mit Zitaten aus dem Buch. Das soll am Anfang mal besprochen werden. Dann soll zweitens zusammengefasst geklärt werden, was treibt den Mann eigentlich an? Er hat zwei Themen. Das eine Thema ist die Konkurrenz. Aber eigentlich die Konkurrenz, sondern die Moral der Konkurrenz, die Tüchtigkeit, der Fleiß, die Leistungswürdigkeit der hiesigen Bevölkerung. Und der zweite Punkt ist sowas Ähnliches wie Nationalgefühl, nationale Identität, nationales Dazugehörigkeitsgefühl. Und schließlich soll dann zusammen, in einer Gesamtzusammenfassung, im letzten Teil, darüber geredet werden, was ist denn eigentlich Integration? Was macht sie so uferlos? Ja, wir haben die Integrationsdiskussion jetzt seit es eigentlich gibt, die Einwanderer, seit 50 Jahren. Und warum legen sie sich dann wieder neu auf? Immer wieder neuen Varianten, ich weiß nicht, wo wir zu allen kommen, aber jedenfalls bin ich so der Inkreis dessen, wo das heute gehen soll. Sarrazin wurde mit seinem Buch populär. Einer der größten Bestseller gelandet und zugleich ist er von der öffentlichen Meinung, von Intellektuellen, die sich dafür halten, aber auch von der Politik, von den Führern der offiziellen Parteien, sowohl der Regierung als auch der Opposition, beschimpft worden als nicht befassenswert. Es steht folgendermaßen, er argumentiere rassistisch, genetisch, biologizistisch. Und dann fragt man sich ja, was hat sie eigentlich gegen den Mann? Können wir mal erfahren, was eigentlich biologizistisch und genetisch und rassistisch an ihm ist? Und was daran schlecht ist, können wir vielleicht von den Leuten im Feuilleton und in den Talkshows, die sich zuständig halten und zuständig machen für die Belehrung des Volkes, mal ein paar Argumente erfahren. Weil man dem Mann nicht glauben soll, von dem man andererseits hört, dass breite Massen, 90% der Bevölkerung, soll sagen, der spricht mir aus dem Herzen. Da wäre es wohl wichtig, dass man wüsste, ob diese 90% schief liegen oder ob sie recht haben. Und wenn, wie die Verdachturteilung von Sarrazin zeigt, die Meinung besteht, der Mann hatte ja Unrecht, dann wäre es doch sau wichtig zu wissen, welche Argumente man bräuchte, um Leute davon abzuhalten, Sarrazin gut zu finden, Sarrazin Beifall zu spenden. Nicht dergleichen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schiebe der eigentlichen Rede, der eigentlichen Verrat voraus, ein paar Zitate und an denen versuchen wir mal klar zu machen, wie denkt eigentlich so ein Mensch. Wie gesagt, wenn 90% der Bevölkerung den Beifall klatschen, was zieht also offenbar bei 90% der Bevölkerung? Das Buch beginnt mit einer Einleitung. Und das ist so der Höhepunkt auf Seite 7, das erste Zitat ist. in den wirtschaftlichen und gesellschaftspolitisch sehr erfolgreichen Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg wuchs in Deutschland der Stolz auf den Fleiß und die Tüchtigkeit seiner Bürger, auf den stetig steigenden Lebensstandard und den immer weiter ausgebauten Sozialstaat. Die vier größten Wirtschaftskrisen haben diesem Stolz und dem Vertrauen in die Solidität des eigenen Wirtschafts- und Sozialmodells wenig anhaben können. Selbst die Auswirkungen der Globalisierung, die Verschiebung der Gewichte in der Welt, die Umweltbelastungen und die zu befürchtenden Folgen des Klimawandels haben den Grundoptimismus der Deutschen, auch wenn sie gerne jammern, bisher nicht nachhaltig getrübt, nachhaltig beeinträchtigt. Dieser Grundoptimismus und die Jahrzehnte des fast ungetrübten Erfolgs haben aber die Sehscheibe der Deutschen getrübt für die Gefährdungen und Folgen des Prozesses im Übergang der Gesellschaft. Und um nicht so eins letzte Frage mal rauszugreifen, sondern gleich einen Sprung zu spannen zu dem, was bei Ihnen kommt davor, Fleiß und Tüchtigkeit, was bei Ihnen Arbeit ist, das ist der Bewertpunkt, Arbeit als Erziehung, lässt man zu, dass ein nennenswerter Teil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in transferlichen Passivität halbwegs komfortabel dahinter hat, tut man den Betroffenen den größten Tort an und schädigt auch die Kinder und Jugendlichen, die in solchen Strukturen aufwachsen. Und so weiter und so fort, komme ich noch genauer dazu. An beiden Zitaten merkt man, was er für Thema hat. Worauf soll der Bürger in Deutschland stolz sein oder ist stolz oder war stolz? Auf sehr Unterschiedliches. Erstens mal auf sich selbst. Fleiß und Tüchtigkeit. Zweitens auf materielle Erfolge, Erhöhung des Lebensstandards. Und drittens, was ist das dritte eigentlich? Stetig steigender Lebensstandard und ein immer feiner gepolstertes soziales Netz. Ein immer stärker ausgebauter Sozialstaat. Wenn wir die beiden hinteren Punkte nehmen, nicht die Fleiß- und Stolzabteilung, da komme ich noch gleich drauf. Dann sollen wir also stolz sein darauf, dass erstens der Lebensstandard gestiegen ist und zweitens die Armut zugenommen. Warum das Armut zugenommen? Weil er sagt, den Sozialstaat werden wir mehr ausgebaut. Wozu brauche ich den Sozialstaat, wenn es mir gut geht? Wozu brauche ich ein soziales Netz, wenn mein Lebensstandard ansteigt? Dieses und Lebensstandard steigt und Sozialstaat zeigt, dass wenn es hier irgendwie einen wachsenden Reichtum gegeben haben soll, wenn es den Leuten irgendwie besser geht, dann offensichtlich nicht allen. Dann offensichtlich eine Reichtums- oder eine Lebensstandardverbesserung auf sehr merkwürdige Grundlage. Da steigt er bei den einen und bei den anderen geht es bergab. Sodass der Staat immer weiter ausgebaut werden muss. Wie das? Sarrazin ist heute Thema. Das ist seine Fassung von Kapitalismus. Oder Marktwirtschaft. Oder Konkurrenz. Der Mann, mehr ist, will ich den Detail jetzt gar nicht entnehmen, ich will keinen Exkurs machen über den Kapitalismus. Der Mann ist schrankenlos parteilich oder schrankenlos positiv zu dem, wie Kapitalismus geht. Stolz ist man darauf. Behauptet, dass die alle stolz werden, vielleicht stimmt sie auch. Stolz sind die Deutschen darauf, dass erstens einerseits reicher und andererseits geworden sind, andererseits verarmt. Einerseits geht es immer besser und an anderen Tagen muss man ja nur sagen, wenn die gleiche Mensch, die es immer besser geht, kann es ja nicht auch immer schlechter gehen, brauchen immer mehr Unterstützung, brauchen immer mehr Armutsbekämpfung oder Auffangstationen oder was auch immer. Ist ein Hinweis darauf, dass der Reichtum dieser Gesellschaft erzeugt wird von Leuten, die, wenn sie genommen werden, wenn sie arbeiten, einen Lohn bekommen. Von dem behauptet er, dass er in den letzten 50 Jahren gestiegen sei. Da gibt es auch sicher noch Leute, die den Produktionsprozess beherrschen oder die Rendite daraus beziehen, bei denen wird er auch gestiegen sein. Und zugleich hat der Fortschritt dieser Wirtschaft Armut erzeugt. Abhängigkeit von, wie er sich im dritten Zitat ausdrückt, Transferleistungen. Den einen da was weggenommen, den anderen offenbar gegeben. Wie gesagt, ich will jetzt nicht den Kapitalismus erläutern, weil das heute das Thema nicht ist. Ich will die gnadenlose Parteilichkeit für die beiden Seiten des Lohnarbeiter-Daseins oder des Arbeiter- und Angestellten-Daseins zeigen. Von der Sarrazin ausgeht, wie völlig selbstverständlich. Ja, so ist es. Und selbst die Armen können stolz sein, oder die besser verdienen können stolz sein darauf, dass sie einen Sozialstaat hingekriegt haben, der die Armut irgendwie bekämpft, aber nicht beseitigt, sondern irgendwie abhängig macht von sozialen Regimen. Und die, das nehme ich jetzt vorweg, die hält er im ersten Zitat für ein Anzeichen von, da kann man stolz drauf sein, und im Fortgang für die größte Gefahr. Kommen wir gleich drauf. Jetzt will ich auf die subjektive Seite gehen. In den wirtschaftlich erfolgreichen Jahrzehnten wuchs der Stolz auf den Fleiß und die Tüchtigkeit. Fleißig waren sie also die Deutschen und tüchtig.
Dennoch haben sie Armut produziert.
Genau, dennoch haben sie Armut produziert, aber jetzt gehen wir erstmal auf die Seite der Fleiß und Tüchtigkeit. Jetzt macht er doch den seinen deutschen Landsleuten ein riesiges Kompliment. Und zwar in der Weise, nicht dass er sagt, ihr seid fleißig und tüchtig, sondern ihr seid stolz darauf, fleißig und tüchtig zu sein. Ist doch so, oder? Ihr seid doch feine Maxen, ihr habt euch darum angestrengt, ihr seid rührig. Und dann kann er bloß einerseits Erfolg und andererseits möglicherweise auch noch Armut rauskommen. Aber jenseits von dem kann man auf jeden Fall eins sagen, das deutsche Volk zeichnet sich aus durch zwei wichtige Tugenden, nämlich sie packen an, weil sie fleißig sind und sind fleißig, und sie packen an und sind fleißig, weil sie tüchtig sind. So ist es an ihnen. Jetzt können wir noch über Stolz reden. Stolz, was ganz blöd ist. Wenn man was hingekriegt hat, zum Beispiel was produziert hat, dann genießt man das. Warum soll man eigentlich da stolz drauf sein? Wer sagt, stolz will daneben noch was, der macht schon einen ganz merkwürdigen, doppelte Stellung zu dem, was er da tut. Er sagt nämlich auch dann, und unabhängig davon, was rausgekommen ist für mich oder für sonst jemanden, die Tätigkeit selber hat ihren Zweck in sich, und wenn ich es geschafft habe, kann ich doch sagen, eins ist schon immerhin passiert, ich kann mich ins Spiel kommen. Wozu eigentlich? Warum sollen die Leute ins Spiegel gucken? Das kommt in Zitat 3 deutlich heraus, weil er wirklich der Auffassung ist, Arbeit, Fleiß und Tüchtigkeit, das soll man ja vielleicht mal nicht nur bloß von dem Standpunkt aus betrachten, was kommt da für mich oder für meine Lieben und Verwandten heraus. Das haben wir auch mal zu betrachten als Wert an für sich. Betrachten wir mal noch Fleiß und Tüchtigkeit. Durch Fleiß und durch Tüchtigkeit soll Reichtum entstehen. Würde ich mal fragen, gibt es denn eigentlich irgendwelche Völker auf der Welt, bei denen man mal diese formalen Tugenden, Sekundärtugenden, wenn man auch dazu gesagt, betrachtet, die immer nicht fleißig und nicht tüchtig werden. Der Indio in den Silberminen von Bolivien oder in den Zinnminen. Der Afrikaner mit seiner Holzhacke auf ihrem Boden. sind nicht fleißig und tüchtig. Da fehlt doch was, damit Fleiß und Tüchtigkeit sowas werden. Der Mann unterschlägt glatt das, was im entwickelten Kapitalismus, Marke Deutschland, natürlich die entscheidende Bedingung dafür ist, dass Fleiß und Tüchtigkeit zustande bringt, nämlich ordentliche, hochproduktive Maschinerie. Maschinen, die aber effektiv machen, sodass der Fleiß nicht bloß einfach Geracker ist, sondern auch was rauskommt dabei. Etwas, was raus, was man dann vielleicht auch zählen und aufzeigen kann, als stetig steigende Lebensstandard, von wem auch immer. Und das sollen die Deutschen, sie sollen jetzt sagen, ja stolz auf sich als tüchtige und fleißige Menschen sein, und das sollen die Deutschen deswegen hingekriegt haben, weil sie fleißig und tüchtig sind. Ich glaube, da braucht man auch keinen großen Kurs zu machen, um sich klar zu machen, wie es in Fabriken zugeht, an den Maschinen und in den Verwaltungsbüros. Mögen die Leute fleißig und tüchtig sein? Bloß warum? Weil sie von sich aus gern fleißig sind, weil sie von sich aus gern tüchtig sind, ja vielleicht auch dann, wenn sie sich dem anpassen und wenn sie tatsächlich die Stellung von Sarrazin haben, also von Sarrazin wir auch die Stellung haben, nämlich allein wird auf die Tätigkeit bereits ohne Ertrag, ohne auf den Ertrag zu kommen, stolz zu sein, dann vielleicht auch das. Aber trotzdem ist eine Verschiebung. Die Reichtumsproduktion, der ständig steigende Lebensstandard, hat seinen Grund nicht im Fleiß und nicht in der Tüchtigkeit. Dann werden alle Völker auf der Welt mit stetig steigendem Lebensstandard gesegnet und bräuchten vielleicht noch nicht mal einen ständig ausgebauten Sozialstaat. Fleiß und Tüchtigkeit ist das, was die Arbeit erzwingt. Man hat da keine Chance, längere Zeit zu arbeiten in einer heutigen Produktion, nämlich im Kapitalismus. Wenn man da nicht so arbeitet, wie es die Arbeitsvorbereitung geplant hat oder wie die Arbeitsorganisation dann eingeteilt hat. Warum diese merkwürdige Optik? Die haben sich auch noch ein bisschen hin dahin beurteilt, ob sie so etwas Ähnliches beschreibt wie die Realität, in der die Leute sind und arbeiten. Ja, das ist ein Einstieg in einen ganz entscheidenden Fehler. Wenn in Deutschland was zustande gebracht worden ist, dann weil es an den Leuten liegt. Und im Umkehrschluss kommt raus, und wenn Deutschland untergeht, wie der Untertitel von dem Buch ja andeutet, dann deswegen, weil diejenigen zunehmen, die nicht mehr tüchtig und nicht mehr fleißig sind. Es sind die nicht mehr tüchtig und nicht mehr fleißig. Diejenigen, die auf den stark sozial ausgebauten Sozialstaat angewiesen sind. Im ersten Teil der Science-Buche schreibt er nicht gleich die Muslime. Im ersten Teil des Buches schreibt er erstmal Millionen von Einwohnern deutscher und ausländischer Herkunft. Über die schreibt er. Eben das mit Zitat Nummer 3. Lässt man zu, dass eine nennenswerte Zahl der Bevölkerung erwerbsfähigen Alter in transferabhängiger Passivität halbwegs komfortabel dahindämmert, wie jetzt bei Hartz IV, darauf bezieht er sich da, tut man den Betroffenen den größten Tort an, Unrecht an und schädigt auch die Kinder und Jugendlichen, die in solchen Strukturen aufwachsen, frühzeitig in ihrer geistigen und seelischen Entwicklung. Es ist in erster Linie gar nicht so wichtig, was man arbeitet und was man dafür bekommt. Hat das. Ist gar nicht so wichtig, was man für die Arbeit bekommt, aber gar nicht so wichtig, was man arbeitet. Ob man irgendwann eine Tätigkeit macht, wo man sich bloß abschuftet, oder ob es eine Tätigkeit ist, wo man ein bisschen nachdenken kann, wo man sich ein bisschen was einfallen lassen kann, ist ganz scheißegal, was man arbeitet. Und ist auch ganz scheißegal, was rauskommt. Daraus soll eigentlich Arbeit anders erbringen, als was rauskommt. Entscheidend für das Selbstgefühl und die persönliche Zufriedenheit. Freiheit ist das Bewusstsein, den eigenen Lebensunterhalt und in der Familie besteuern zu können, und der Zwang zur disziplinierten Lebensführung, der sich aus regelmäßigen Pflichten einen durch sie strukturierten Tagesablauf ergibt, Das ist eigentlich, warum soll ein Selbstgefühl dann entstehen, wenn man schuftet? Aber Selbstgefühl kann dann entstehen, wenn man die Chance hat, für sich selber den Lebensunterhalt zu schaffen. Wie schaut es denn aus mit denen, die in Deutschland so den Superstar oder die Castingshows im Fernsehen vorgeführt werden, oder die Reichen und Schönen, oder die Adligen und Halbadligen? Sagen die für ihr Lebensunterhalt? Indem sie Tantiemen kriegen, indem sie Coupons schneiden, indem sie Erträge einschätzen, die andere arbeiten. Er denkt natürlich nicht an diejenigen, bei denen das gar kein Problem ist. Er denkt an diejenigen, bei denen es dauernd in Gefahr ist, ob sie überhaupt leben können, ob sie überhaupt was zum Leben haben. Und denen sagt er nach, du willst dich mal fein, Maxi, wenn du dich betteln gehen musst. Und warum sollen die Leute betteln gehen müssen, wenn diese Wirtschaft, wie Zitat 1 zeigt, wie Zitat 1 behauptet, einen stetig steigenden Lebensstandard produziert? Dann kann es doch gar nicht dazu kommen, dass welche nichts mehr haben oder zu wenig haben. Dann kann es doch gar nicht dazu kommen, dass immer mehr, immer weniger haben. Auch das lesen wir nämlich in dem Buch, dass die zunehmen. Nicht bloß aus dem stetig ausgebauten Sozialstaat quasi erschlossen. Nein, da kommen massenhaft seitenlang Statistiken, dass es immer mehr werden, die keine Arbeit haben, die nicht für sich selber sorgen, aber für die auch kein anderes sorgen, wie beim Adel oder bei den Reichen. Und über die sagt er, warum ist das so bei denen? Denen fehlt die Disziplin. Denen fehlt die Zeitstruktur. Und diese Vokabeln Zeitstruktur, also der Tagesablauf wird irgendwie ordentlich eingeteilt, wie Mittag und Abend, nicht durch Sonne, Mond und Sterne, sondern durch die Arbeit. Arbeit gibt diesen haltlosen Menschen ein Korsett. Nimm mir die Arbeit, nimm mir nicht den Lebensunterhalt, sondern nimm mir das Korsett, damit es immer wieder Tag zu verbringen sein soll. Und dann werden sie unbrauchbar. Diese These von der Unbrauchbarkeit des Prekariats, die von der Unbrauchbarkeit der Einwanderer, haben wir schon im Gegenstand von vor einem Jahr kommentiert. Anhand eines Interviews, in dem er Folgendes gesagt hat, dass große Teile der in Berlin beheimateten oder mittlerweile beheimateten Menschen türkischer Herkunft unbrauchbar sind. Und dieses unbrauchbar muss man genau zuhören, genau lesen. Der sagt nicht, da gibt es Unternehmen, die brauchen Leute nicht, die sie entweder früher gebraucht haben oder die sie von vornherein gar nicht brauchen. Sondern das, dass die Unternehmen sie rausgeschmissen haben, wird den Leuten angelastet, die rausfliegen. Weil euch der Unternehmer nicht mehr braucht, seid ihr unbrauchbar. Könnt ihr nicht mehr gebraucht werden. Nicht, weil er nicht mal eine neue Rechnung hat. Oder weil Marktverhältnisse sich geändert haben, dass er den Umsatz nicht mehr macht. Oder die Produktivität erhöht hat, sodass er weniger Leute für selber braucht. Nein, das liegt an Ihnen. Sie sind's, die das an sich tragen. Was sieht man? Das erste Zitat mit der Fleiß und der Tüchtigkeit. Und die Behauptung, arbeitslose Menschen sind unbrauchbar, das ist die spiegelbildlich zueinander gehört. Diejenigen Menschen, die sich in der Konkurrenz Erfolg haben, Arbeit haben. Die Buchboxen oder die Arbeit wenigstens behalten. Da liegt es an Ihnen, Sie sind fleißig und tüchtig. Und diejenigen, die ausgeschwitzt werden, ausgeschnitten, ausgeschmissen werden, die sind unbrauchbar, träge und unstrukturiert. Der Mann redet nicht über die Konkurrenz, die es gibt. Die Konkurrenz zum Beispiel im Arbeitsleben. Wo die Unternehmen die Leute arbeiten lassen, sich vergleichen und dann nach ihren Maßstäben Leute rausschmeißen oder wieder einstellen oder nicht mehr einstellen oder von vornherein nicht einstellen. Sein Urteil heißt über diese Leute, die nicht gebraucht werden, die unbrauchbar sind, die sind in der Konkurrenz gescheitert. Die sind gescheiterte Typen. Nicht, das ist das Resultat der Konkurrenz, die wir haben hier im Kapitalismus. Sondern die sind aus der Konkurrenz rausgeflogen. Der so urteilt, der urteilt nicht über die Konkurrenz, die es gibt, sondern urteilt über die Moral der Konkurrenz. Der behauptet, wer in der Konkurrenz bleibt, der ist wichtig, der ist tüchtig, der rausfliegt, ist untüchtig. Selber schon, dass du entlassen bist. Da fällt völlig unter den Tisch, dass auch arbeitslose Leute, und das ist übrigens hier auch ein großes politökonomisches Geheimnis, dass arbeitslose Leute sehr wohl Wirtschaftsfaktoren sind. Die halten nämlich die Löhne, die sich von denen noch arbeiten. Wenn denen, der arbeitet, sagt irgendwie leicht der Lohn nicht. Und selbst wenn er auf die Idee kommen sollte, einen zu fordern, dann wird er schnell hören oder an der Statistik ablesen können, lieber Schnauze halten, das kann ins Auge gehen. Da gibt es genug, die mich ersetzen. Das ist eine Funktion, das ist ein Moment von, ein Element der Konkurrenz. Die braucht zum kapitalistischen, zur kapitalistischen Konkurrenz, nämlich als, wenn wir mal populär sagen, als Lohndrücker, als Leute, deren jederzeitige Verfügbarkeit den Lohn derer niedrig hält, die angewendet werden, und zweitens jederzeit zur Verfügung stehen, falls Unternehmen durch Expansion oder durch Wachstum neue Leute brauchen. Von wegen unbrauchbar sind unbrauchbar. Die gleichen Leute, die jetzt unbrauchbar sind, waren vor 20 Jahren vielleicht in Lohn und Brot, aber durch Änderung der Produktion oder durch Änderung der Marktverhältnisse brauchen sie nicht mehr. Umgekehrt die gleichen Leute, die 5 Jahre lang arbeitslos sind, kaum ziehen die Konjunktur an, sind sie sehr schnell wieder drin, wenn auch vielleicht in Form von Leiharbeit, aber sie sind erstmal gleichwillig, sie sind schnell wieder brauchbar, wenn die Unternehmen sie brauchen. Die ganze Verdrehung liegt auch, dass er die objektiven Verhältnisse, an denen Leute arbeiten oder arm sind, nicht arbeiten dürfen und aber noch ärmer sind, dass sie den Leuten anders sind als falsche Haltung zur Welt, der Wirtschaft, zur Welt, der Konkurrenz. Und deswegen braucht es Arbeit als Erziehung, damit sie tüchtig werden. Diese Brauchbarkeit, dieser Brauchbarkeitsstandpunkt hat ja bei der Beurteilung der Einwanderer eine riesen Popularität. Die Politiker machen es vor. Die sagen, wir brauchen Einwanderer, Fachkräfte, Ingenieure. Früher haben sie keine Fachkräfte, Ingenieure gebraucht, da brauchten sie vor allem Handlanger, Bandarbeiter, einfachste Arbeiter, unglaublich qualifizierte Menschen. Und wenn dann das Volk gesagt hat, braucht es denn die wirklich? Können wir das nicht selber machen? Vielleicht deswegen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann einen sehr schlechten Schluss daraus gezogen haben, nämlich. Sie haben bemerkt, die werden eingestellt, sind gehen zu billigeren Löhnen in die Firma. Aber warum? Weil sie sich vergleichen mit dem, wo sie herkommen. Und weil sie auch gar keine Möglichkeit haben, nur so riesige Arbeit. Und dann dreht der Arbeiter, der die neuen Kollegen hat, die Sache rum und sagt, der ist schuld dran, dass ich jetzt unter Druck komme. Aber das ist ja völlig zwar sein Arbeitgeber, sein Beschäftiger. Und dann gab es immer Gehässigkeiten, von oben durchaus angeleiert, aber von oben auch wieder gedämpft, und zwar mit der Vokabel nützlich. Die sind noch nützlich, die brauchen wir doch. Wir, wer ist wir? Naja, der Mensch an der Arbeit, an der Maschine, ob der was davon hat, steht sehr dahin. Wir ist hier die immer allzeit gebrauchte Vokabel für die Einheit aller Gegensätze in der Nation. Die Unternehmen und die Beschäftigten, die Beschäftigten. Diejenigen, die sie einstellen und rausschmeißen, und diejenigen, die eingestellt werden und rausgewiesen werden. Da ist immer dann, wenn es darauf ankommt, die Leute zu gewinnen für die Politik des Staats, zu gewinnen für eine Politik oder für eine Anwendung in der Ökonomie, die auch immer zu ihrem Schaden gereicht, dann ist die Vokabel wir immer fällig. Und dann sollen wir Deutschen, vom Kapitalisten runter bis zum Bandarbeiter, uns einleuchten lassen, die Leute werden gebraucht. Das sind die Leute, an denen oder auf die solche Sätze von Sarrazin gut würden, würde ich sagen, stimmt. Das sagt doch mal einer endlich, dass bei uns Millionen von Menschen rumlungern, unbrauchbar, nicht arbeitswillig, halten uns die Hand auf, missbrauchen unseren gut ausgebauten Sozialstaat, belasten die sozialen Netze etc. pp. Da sind es diejenigen, die Balsamflaschen, die knapp in der gleichen Ecke, auf der gleichen Ebene sind. Die genau diejenigen sind, deren Lohn höchstens minimal drüber liegt. Und die in einer sozialen Lage sind, wo die Kündigung jederzeit möglich ist, sei es um einen Ausländer einzustellen, sei es um keinen einzustellen, weil man sie nicht mehr braucht. Leute, von denen der Sarrazin in seiner ganzen Tirade gegen die Armen, gegen die Arbeitslosen, gegen die, die sich in der Arbeitslosigkeit angeblich einrichten, die den Sozialstaat schamlos ausnutzen, eigentlich nur ganz Verachtung übrig hat. Leute, die nicht tüchtig sind, Leute, die es nicht drauf haben. Und das ist die eine Hälfte von Sarrazin. Deutsche und Einwanderer, deutsche Abkömmlinge und Einwandererabkömmlinge lassen vermissen, die Tüchtigkeit an den Tag zu legen, die Deutschland braucht, seiner Meinung nach. Und der Grund dafür ist ganz schlicht der Sozialstaat. Der Staat selber hat es eingerichtet. Er gibt denen Gelegenheit, und was machen die? Da ist er eigentlich zunächst mal im Passageteil, im Teil seines Buches, gar nicht giftig auf die, sondern erstmal wirft er dem Staat vor, durch die soziale Netz, förderst du das, begünstigst du das, förderst du sogar eine Einwanderung von Leuten, die bloß scharf sind auf Aufnutzung der sozialen Netze. Daraus folgt umgekehrt sein Rezept. Gnadenlose Zusammenkürzung. Schmeißt sie in die Konkurrenz und da sollen sie sich bewähren. Übrigens, er sagt nicht, schmeißt sie raus. Das ist nicht bei der NPD. Und er sagt, entzieht ihnen weitgehend alles, was sie zum Leben brauchen, ohne Arbeit, also wenn sie nicht arbeiten, und zwingt sie dazu, sie irgendwie durchzuwurschteln, dann wird sich zeigen, wer von denen wirklich ganz und gar untüchtig ist und wer sich doch da rabbelt und dann ihm zeigt, dass er arbeitet, nicht unbedingt um großartig Lebensstandard zu schaffen, sondern weil er arbeiten will. Weil es sich mal besser geht, weil es sich dann besser fühlt, zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Gar nicht erst fragt, was kommt dabei raus. Das ist das halbe Buch, Sarrazin. Konkurrenztugenden, Brauchbarkeit. Die Leute sind schuld dran, wenn sie nicht gebraucht werden. Man muss die Leute wieder auf Trab bringen. Und dann stimmt der Lobgesänger an auf die amerikanische Art des Sozialstaats, nämlich am besten keine Unterstützung, und bringt dann ausgesuchte Beispiele dafür, dass irgendwelche Großfamilien, die aus Libanon ausgewandert sind, arabisch-muslimische, In Amerika sind sie gelandet und sind dort zwar nicht reich geworden, aber ernähren sich selber. Und in Deutschland ziehen sie einen Vetter und eine Base hinterher, damit sie alle möglichst ans deutsche Sozialnetz hineinkommen und sich dort gut gehen lassen. Und ist kein Fehler da? Oder ist es gar kein Fehler? Hat er da recht? Viele würden sagen, genau der Mann spricht es aus. Bei uns ist der Sozialstaat so gut ausgebaut. Und deswegen wird ein großer Teil des deutschen Volkes faul. Und zwar immer fauler, verfestigt sich, heißt es dann der Ausdruck. Und die Ausländer stehen Schlange und wollen bei uns einwandern in die sozialen Netze. Auch das ist wieder eine Verkehrung. Von welcher Welt reden wir eigentlich? Jeder Mensch, der Hartz IV kriegt und vorher einen Lohn gehabt hat, weiß, dass Hartz IV kein Geld ist, von dem er leben kann, sondern Hartz IV ist darauf bemessen und darauf berechnet, dass man möglichst schnell, wenn es irgendwie geht, von Hartz IV wegkommt. Irgendeinen Lohn bekommt, der oberhalb von diesen 359 oder demnächst 364 oder was rauskommt, liegt, weil von diesen Vermögen lässt sich in Deutschland ein Leben nicht fristen auf Dauer. Wäre auch ein Wunder, wenn Leute sich hergeben sollen für die Arbeit, bei der man nicht drauf schauen darf, was rauskommt, für Arbeiten, wo man nicht drauf schauen darf, wie sie einen belastet und wie sie ausschaut. Wenn es dann wenigstens so etwas Ähnliches geben würde, wie einen ökonomisch, auch ökonomisch eingerichteten Zwang. Entweder du kriegst eine Lohnarbeit, kriegst einen Chef, der dich anstellt, oder dir geht es ohne Elend. Und diese Welt wiederum, weil immer mehr im Kapitalismus, im entwickelten, in sich weiterentwickelten Kapitalismus überflüssig werden. Die Zahl derer, die zur Reserve gehören, immer mehr zunimmt. Ich dachte, und das kommt nicht daher, weil die Unternehmer die Leute entlassen oder die Kinder der Einwanderer gar nicht erst einstellen, sondern es kommt daher, weil die nicht eingestellt werden und weil die anderen nicht mehr arbeiten wollen. Und warum wollen sie nicht? Weil der Staat Hartz IV so wunderbar ausstattiert. Das ist die erste Abteilung, Sarrazin. Und mit der ersten Abteilung geht er los, sowohl auf die deutschen Prekarier, also Prekariat, das neue Wort Unterschichtler, als auch auf die Einwanderer. Da dreht er aber die Hand nicht um. Da meint er beide, alle diejenigen, die sich, die seiner Meinung nach, sich einrichten und versuchen auszukommen mit dem er auskommen muss, und sich dann natürlich einrichten müssen, nicht einrichten wollen, sondern einrichten müssen, mit 359 Euro im Monat auskommen zu müssen. Geht ja gar nicht anders, meine Beratung.